Vielen Dank für die Einleitung, Johannes auch. Ich möchte mich heute nicht mit dem ganzen Psalm 31 befassen. Das Jahr ist ja nicht mehr so lange. Deswegen habe ich mir nur einen Vers dazu rausgesucht, den ganz bekannten Vers: Meine Zeit steht in deinen Händen, der Vers 16. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich möchte mit uns heute Abend noch mal ganz kurz so ein bisschen dieses Thema Zeit betrachten. Rückschau halten auf dieses Jahr, auf die Zeit, die wir da erlebt haben, und natürlich auch ein bisschen nach vorne schauen. Was erwartet uns an Zeit und wie gehen wir gut mit unserer Zeit um? Als ich so alt war wie meine Kinder, da war ich natürlich dann öfters in der Gegenwart von älteren Menschen, und ich kann mich heute noch ganz gut daran erinnern, dass sie dann oft gesagt haben: Ja, weißt du noch, vor 30, 40 Jahren, da haben wir dies und jenes gemacht und dies und jenes getan. Und ich dachte mir, als ich da saß, immer: Mann, wie alt müssen die Leute sein, dass sie sowas sagen können? Ja, und das ist jetzt 30, 40 Jahre her, dass ich das immer mal wieder erlebt habe. Am 4. Juli 2006 war ein einschneidendes Datum für mich. Da habe ich mich nämlich entschieden, ich werde nie mehr in eine Eisdiele gehen, ich werde nie mehr in eine Pizzeria gehen, ich werde nie mehr einen leckeren Eisbecher bestellen, nie mehr meine Lieblingspasta dort beim Lieblingsitaliener essen. Zu tief saß der Schmerz, zu traurig war die Tatsache, dass die Italiener uns gerade aus unserem Sommermärchen, aus unserer eigenen WM, aus dem Halbfinale geschossen hatten. Nie mehr zum Italiener, habe ich mir geschworen. 6 Wochen später saß ich wieder bei ihm, habe meine Lieblingspizza gegessen und dachte mir dabei: Naja, die Zeit heilt vielleicht doch alle Wunden. In einer Kirche in Berlin habe ich ein ganz, ganz interessantes Bild oder Kunstwerk entdeckt. Und zwar war das ein längeres Gebäude, nach hinten gestreckt, und unterschiedlich große Quadrate an der Wand. Die hatten dieselbe Höhe, aber eine unterschiedliche Breite. Und je weiter die nach hinten gegangen sind, desto kleiner, desto schmaler wurden die Quadrate. Und mich hat das den ganzen Gottesdienst interessiert, was dieses Kunstwerk bedeuten soll. Es waren auch noch Zahlen drüber, es hat bei 0 angefangen und dann irgendwo hinten bei 80, 90 aufgehört. Und ich habe danach die Pastorin mal gefragt, was denn das bedeutet, dieses Kunstwerk, die Quadrate dort an der, oder die Rechtecke dort an der Wand. Und sie sagte, diese Rechtecke sollen ein Lebensabschnitt, ein Leben darstellen. Und jeder dieser Rechtecke ist ein Lebensjahr. Und sie sagte, es ist so gefühlt am Anfang eines Lebensjahres, da dauert so ein Jahr richtig lange. Und je älter man wird, desto stärker wird das Gefühl, dass die Lebensjahre, die man erlebt, dann auch kürzer sind. Und ich denke, gerade mal, wenn wir an so einem Abend wie heute sind, am Ende eines Jahres, da fragt man sich, glaube ich, oftmals so diese Frage nach der Zeit, die Frage nach unserer Lebenszeit. Der Rückblick auf das Jahr, wie schnell auch immer es rumgegangen ist. Aber das Schöne an der Zeit ist ja, dass es eine der wenigen Dinge ist, die alle Menschen gleich haben. Jeder Tag hat 24 Stunden, das sind 1440 Minuten, 86.400 Sekunden. Bis zu dem Moment, wo unsere Zeit auf der Erde dann irgendwann mal abgelaufen ist. Mal vergeht die Zeit wie im Flug, manchmal zieht sie sich wie ein Kaugummi, oder? Mal wollen wir diese Zeit am liebsten anhalten oder sogar zurückdrehen. Andere Lebenssituationen, da sagt man, wäre schön, wenn man es vorspulen könnte, damit das, in dem man vielleicht gerade drinsteht, schneller vorbeigeht. Hab mir oftmals gewünscht, Zeitreisen zu können. Stellt euch das mal vor. All diese spannenden Erlebnisse in der Weltgeschichte mal ganz persönlich miterleben. Aber wir wissen auch, dass wir vor allem in den letzten Jahrzehnten nicht gut mit unserer Zeit umgegangen sind. John Ortberg, ein Pastor, der sagt dazu, dass unsere Zeit an der Hektikkrankheit leidet. Alles muss immer schneller gehen, immer schneller und immer schneller. Jeder Mensch ist dabei, dieses sogenannte Multitasking zu lernen, dass man mehrere Aufgaben zusammen parallel erledigen kann oder soll. Wisst ihr, an welchem Ort das meiste Multitasking stattfindet? Hat jemand eine Ahnung, eine Idee, einen Tipp? In der Küche? Gut. Aber ihr Frauen können das ja. Hey, noch eine andere Idee? Ist nämlich nicht ganz korrekt. Im Auto. Im Auto findet das meiste Multitasking. Da muss man fahren, da wird telefoniert, da wird dabei gegessen, da wird geraucht, da wird Make-up aufgetragen. Da hört man einem Podcast zu und dann beschimpft man auch die Autofahrer drumherum. Ist eigentlich ein Wunder, dass wir alle immer wieder heil ankommen. Unser überladenes Leben gibt uns den Eindruck, dass alles immer schneller gehen muss und dass wir immer weniger Zeit haben. Und bei diesem ganzen Prozess verliert unser Leben an Qualität. Verlieren unsere Beziehungen an Tiefe. Werden wir oberflächlich, wurde herausgefunden. Denn Bedeutung und Substanz im Leben, Qualität unserer Beziehungen, das ist etwas, das sich langsam entwickelt. Das braucht manchmal ein Leben lang. Und das bedrohlichste Symptom dieser Hektikkrankheit ist unsere verringerte Fähigkeit, andere Menschen lieben zu können. Liebe und Hektik sind grundsätzlich nicht miteinander vereinbar. Liebe braucht Zeit und Zeit ist etwas, was eilige Menschen nicht haben. Und dann ist da dieser größte Songwriter der Bibel, der gleichzeitig auch der König von Israel war, und er singt diesen Psalm mit diesen beiden Versen, die ich für euch herausgenommen habe, und sagt: Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott und meine Zeit steht in deinen Händen. Und das ist jetzt auch schon wieder 3000 Jahre her. Ganz wichtig ist dieser Kontext von diesem Vers oder von diesen Versen, von diesem Psalm. Der David ist auf der Flucht vor seinen Feinden. Es geht um sein Leben. Man glaubt sogar, dass das eben diese Zeit war, wo ihn sein eigener Sohn, der Absalom, verfolgt hat. Wo sein eigener Sohn ihn umbringen wollte, um an den Königsthron in Israel zu kommen. Und in so einer lebensbedrohlichen Situation, da macht er sich ganz bewusst, wem seine Zeit gehört, wem seine Lebenszeit gehört. Er sagt: Meine Zeit, Gott, steht in deinen Händen. Und es ist ja oftmals so, wie bei diesem Bild da an der Wand in Berlin, dass in jungen Jahren, dass man da vor Kraft nur so strotzt. Die ganze Welt liegt einem zu Füßen. Meine Pläne und Träume, die können gar nicht groß genug und verwegen genug sein. Dann, wenn das Leben weitergeht und man die eine oder andere existenzielle Krise durchgemacht hat, Krankheit, Unfall oder Unglück, vielleicht sogar mal eine bestimmte Beerdigung, ganz konkret mit dem Tod konfrontiert zu sein, da kommt man dann ins Nachdenken über seine Zeit. Da fragt sich ein normal denkender Mensch doch immer mal wieder: Wie viel Zeit habe ich noch hier auf dieser Erde? Wie viel Zeit bleibt mir noch mit meinen Lieben? Und vielleicht geht der andere, ein oder andere sogar noch einen Schritt weiter und sagt: Ja, wie ist das, wenn meine Zeit hier auf der Erde zu Ende kommt? Was passiert dann? Geht es dann weiter oder ist dann einfach alles vorbei? In dieser lebensbedrohlichen Situation, der David sich hier befindet, wo es um Leben oder Tod geht, da dichtet er diese Zeilen. Gott, ich vertraue dir und meine Zeit steht in deinen Händen. Und er macht damit eine echt wichtige und interessante Aussage. Er sagt damit ganz bewusst zu sich und der Welt um sich herum: Meine Zeit gehört nicht mir selbst. Sie gehört einem anderen. Er macht damit eine Aussage, die nur wirklich wenige Menschen wirklich treffen können und auch begriffen haben. Meine Zeit hier auf dieser Erde ist mir geschenkt. Sie ist nicht mein Eigen. Und darüber wird der David dankbar, wie Johannes das vorhin beschrieben hat. Er wird dankbar dem gegenüber, wo er glaubt, dass er ihm diese Zeit geschenkt hat. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. David kommt ins Gespräch mit dem, der ihm diese Lebenszeit geschenkt hat. Nun ist es ja so mit der Zeit, dass es, wenn man da ein bisschen drüber nachliest, zwei Arten von Zeiten gibt. Die beiden unterschiedlichen Begriffe kommen ursprünglich aus der griechischen Mythologie. Es waren zwei unterschiedliche Götter, die für dieses Konzept, für dieses Thema Zeit standen. Der eine Gott hieß Kronos. Kronos, das war der Gott der linearen Zeit. Er versinnbildlichte die Zeit, die wir heute mit unseren Uhren und Kalendern messen können. Urchronograph, daher bekommt dieser Begriff. Kronos, das ist die Lebenszeit, die wir haben, diese Lebensjahre, die uns hier auf dieser Erde gegeben sind. Dem gegenüber oder dem nebenan steht der Kairos-Gott. Das ist der Gott der richtigen Zeit. Das ist der Gott des passenden Zeitpunktes, des rechten Augenblicks. Kairos, das ist die erfüllte Zeit, die es eben nur in dem Moment und an dem Platz gibt. Nicht überall für jeden gleich, sondern im Hier und Jetzt oder hier und da und nicht überall. Als Jesus geboren wurde, da heißt es, und als die Zeit erfüllt war. Wenn die Bibel das sagt, dann geht es nicht um ein bestimmtes Kalenderjahr, ein bestimmtes Datum, das da jetzt erfüllt wurde, sondern es war der rechte Moment in der Weltgeschichte, dass Gott Mensch werden konnte. Das ist Kairos. Das ist der perfekte, von Gott gegebene Moment. Als Jesus in seiner Antrittspredigt da in Nazareth stand und diese großen Verheißungen über sich gelesen hat in der Schrift vor dieser großen Synagoge, und er sagte dann am Schluss, und heute ist diese Schriftstelle vor euren Augen erfüllt. Dieses Heute, dieses Jetzt, das ist nicht ein bestimmter Zeitpunkt an dem Tag gewesen. Es war der Moment. Es gab keinen besseren Moment in der ganzen Weltgeschichte, dass Gott Mensch werden konnte. Dass das passiert ist, was in diesem Moment passierte. Und genau so kommt Kronos und Kairos auch in der Bibel vor. Mit genau diesen Bedeutungen. Kronos, das ist die fließende Zeit. Es wurde damals mit einer Sanduhr dargestellt, tolles Bild, die fließende, dahinfließende Zeit. Von Kairos war immer die Rede, wenn Gottes besonderes Eingreifen geschehen ist. In der laufenden chronologischen Zeit gibt es also immer wieder die richtige Zeit, die Kronoszeit, etwas zu tun. Die richtige Zeit, sich zu verlieben. Die richtige Zeit, etwas aufzubauen, etwas einzureißen, die richtige Zeit, um geboren zu werden und auch zu sterben. Prediger 3, ihr kennt die Stelle vielleicht. Ein Bildhauer der Antike, der hat diesen Kairos mal in einer Statue dargestellt. Super interessant, sage ich euch. Er hat ihn als Jüngling dargestellt mit Flügeln. Etwas, das sich also bewegen kann, das am Fließen ist. Und er hat diesem Jüngling eine ganz besondere Frisur verpasst. Vorne hatte diese Statue einen Haarschopf und hinten war sie ein Glatzkopf. Der Nacken war kahl geschoren. Und wisst ihr, daher kommt das Sprichwort, die günstige Gelegenheit beim Schopfe fassen. Den Kairos-Moment beim Schopfe fassen. Und dann eben das Bild, wenn dieser Kairos-Moment vorbeigehuscht ist, dann kann man ihn nicht mehr fassen, weil der Hinterkopf ja kahl geschoren ist. Der Zachäus zum Beispiel, der hat die Gelegenheit, die sich ihm geboten hat, beim Schopfe ergriffen, als er schnell auf diesen Baum geklettert ist und dann der Einladung Jesu gefolgt ist. Kronos und Kairos. Wir sind alle Jünger des Gottes von Kronos, dieser linearen, deutschen, guten Pünktlichkeit, zuverlässig, ordentlich und verplant. Aber in diesem Kronos-Leben, in dieser Kronos-Zeit, da will sich unser Leben gefüllt werden mit Kairos-Zeit, mit besonderen Momenten, mit Kairos-Momenten, die von Gott gegeben sind. Daraus lässt sich jetzt ein ganz wichtiger Schluss ziehen, wenn David hier diesen Vers sagt. Er sagt nämlich genau das, was Johannes vorhin zitiert hat. Er sagt, ein erfülltes Leben ist nicht gekennzeichnet durch wie viele Jahre wir gelebt haben, sondern es ist gekennzeichnet durch das, was wir mit unserem Leben getan haben. Wie wir diese Jahre gefüllt haben, die uns geschenkt wurden. Ein erfülltes Leben misst sich nicht daran, wie lang es war, sondern ob es Spuren der Liebe trägt und hinterlassen hat. Egal, wie lange es gedauert hat. Alle Menschen haben ihre Kronoszeit, ihre Lebenszeit, die gefüllt sein möchte von Kairos-Momenten, von Gott-Momenten. Unsere Vergangenheit können wir nicht mehr ändern. Das vergangene Jahr. Das kommende Geschehen in diesem kommenden Jahr, das können wir nur begrenzt beeinflussen. Also es ist wichtig, dass wir jetzt, in diesem Moment, heute, dass wir diese Zeit gut gestalten, gut füllen. Aber wie machen wir das? Wie füllen wir unser Leben mit guten Kairos-Momenten? Wenn der David sagt, meine Zeit steht in deinen Händen, dann meint er damit nicht nur diese Kronos, diesen Kronos-Aspekt seines Lebens, die Lebensjahre, sondern er meint auch die Kairos-Zeit. Alles das, womit seine Lebenszeit gefüllt ist. Alles das, was in seinem Leben passiert ist. Damals, was jetzt passiert, was noch passieren wird. Er nimmt es an, als von Gott hingegeben. Und ihr Lieben, das ist eine überaus starke Aussage in dieser spezifischen Lebenssituation, wo es um sein Leben geht, wo er sterben könnte. Erinnert er sich alle Beziehungen, alles Wirken, alles Arbeiten, meine schweren Zeiten, meine Krisen, meine Freudeszeiten, das Feiern, all das steht in deinen Händen, Gott. Alles hast du mir gegeben, bei allem warst du dabei. Ich nehm's aus deiner Hand. Ich streit nicht dagegen an. Und so kann es passieren, dass meine Lebenszeit mehr und mehr gefüllt wird und erfüllt wird mit den Dingen, die Gott in meinem Leben tut. Das ist das Verständnis von David und von seiner Lebenszeit. Von seiner Zeit, die er von Gott bekommen hat. Wenn David sagt, meine Zeit steht in deinen Händen, dann benutzt er ein ganz bestimmtes Wort hier. Es heißt übersetzt meine Zeitabschnitte, meine besonderen charakterisierten Zeiten. Er sagt meine Geschicke. Er sagt eigentlich, in deiner Hand liegt mein Geschick. Das, was war, das, was ist und das, was kommt. Es ist Zeit, die ich aus deiner Hand nehme, Gott. Ich bin nicht irgendeinem Schicksal ausgeliefert, sondern in Gottes Hand bin ich und er formt mich und er führt mich durch meine Zeit. David, der angegriffen und verfolgt ist, buchstabiert eine uralte Wahrheit für sich. Schwierigkeiten sind da, aber sie sind nicht entscheidend. Freudenzeiten sind gut, aber sie sind nicht ausschlaggebend. Viel wichtiger ist, die Zeit, die mir gegeben ist, die liegt in Gottes Hand und daraus empfange ich sie. Das heißt, eine Zeitspanne, ein Zeitabschnitt wird zur guten Zeit, wenn ich sie als Geschenk aus Gottes Hand annehmen kann. Der David war ein Mann Gottes mit ganz vielen Herausforderungen. Er war in einer großen Not. Und in dieser Situation fällt er die Entscheidung, trifft die Feststellung für sich, egal was meine Umstände sagen, ich, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. und meine Zeit steht in deiner Hand. Ich beuge mich nicht vor den Umständen oder vor den Schwierigkeiten, sondern ich beuge mich vor dir, Gott. Ich erkenne deine souveräne Herrschaft an. Der David hofft nicht auf irgendwie vage bessere Zeiten oder bessere Menschen in meiner Umgebung. Nein, er sagt, meine Hoffnung sitzt auf Gott. Er allein ist gut. Er ist ein Gott der Liebe. Er sagt nicht, oh, die Zeit oder die Stimmung, die ist gerade schlecht und steht gegen mich. Und irgendwie muss ich vielleicht besser werden. Sondern er weiß und bekennt, du Gott bist für mich. Und ich hoffe auf dich. Du sprichst für mich und du bist da. Du bist mein Gott. Die Befreiung in meiner Lebenssituation, die kommt nicht von rechts, nicht von links, nicht von diesem oder von jenem, sondern sie kommt von oben, von ihm, von Gott selbst. Er hat meine Umstände, er hat meine Geschicke in der Hand. Das heißt, entweder lässt er sie mir zum Guten dienen oder er wird sie ändern. Eins von beiden, aber es ist er, der es tut. Es ist ein ganz großes Geschenk, dass wir Zeit haben. Zeit hier heute Abend zur Besinnung, zur Ruhe zu kommen, zum Hören, Singen, Beten, nachher zu feiern, gut zu essen, gute Begegnungen zu haben und heute Abend diesen Schritt auch mit Gott ins neue Jahr zu gehen. Es ist ein Geschenk, verstehen zu dürfen. Meine Zeit hier auf der Erde, die ist nicht von mir. Sie ist mir geschenkt. Das vergangene Jahr, auch das kommende und alles, was es beinhaltet. Darüber darf ich dankbar werden. Und es ist eine große Gnade, wenn wir auf das letzte Jahr zurückschauen können oder vielleicht sogar noch weiter auf unser ganzes Leben und sagen können, da waren die Kairos-Momente. Das waren die Gnadenzeiten, wo ich Gottes Wirken bei mir erkennen darf. Und ihr habt schon verstanden, ich meine damit nicht nur die tollen Zeiten. Das meinte der David auch nicht. Er konnte alles aus Gottes Hand annehmen und so wurden es Kairos-Momente in seinem Leben. Lasst uns in dieses neue Jahr hineingehen und offen sein für diese Gott-Momente, für diese Gott-Zeiten. Ich habe dafür eine richtig tolle Geschichte gefunden, die möchte ich euch zum Schluss dazu vorlesen. Es ist die wundersame Zeitvermehrung angelehnt an die wundersame Brotvermehrung aus dieser Jesus-Geschichte in Matthäus 14. Und diese Geschichte geht so. Jesus sah eine große Menge Volkes. Die Menschen taten ihm leid und er redete zu ihnen von der unwiderstehlichen Liebe Gottes. Als es dann Abend wurde, sagten seine Jünger zu ihm, Herr, schicke diese Leute fort, es ist schon spät und sie haben keine Zeit. Gebt ihr ihnen doch davon, sagte Jesus, gebt ihr ihnen doch von eurer Zeit. Wir haben doch selber keine Zeit, sagten sie. Und was wir haben, dieses Wenige, wie soll das reichen für so viele? Doch da war einer unter ihnen, der hatte wohl noch 5 Termine frei, mehr nicht, so zur Not, dann noch 2 Viertelstunden. Und Jesus nahm sie mit einem Lächeln diese 5 Termine, die sie hatten, die beiden Viertelstunden in seiner Hand. Er blickte auf zum Himmel, sprach ein Dankgebet und dann ließ er sie austeilen, diese kostbare Zeit, durch seine Jünger, an die vielen Menschen. Und siehe da, es reichte nun das Wenige für alle. Am Ende füllten sie sogar 12 Tage voll mit dem, was übrig war an Zeit. Und das war nicht wenig. Super Geschichte, oder? Super Parallele. Unsere Zeit, wo wir immer meinen, sie ist zu wenig, dass wir sie Gott hinhalten, sie von ihm heiligen lassen und dann einfach austeilen. Dann spüren wir vielleicht diese Kairos-Momente in unserem Leben und im Leben mit anderen. Diese Momente, wo wir wissen, jetzt können wir mal das sagen, jetzt können wir mal jenes tun. Jetzt ist es mal Moment Zeit, Ruhe zu haben, auf Gott zu hören. Der Martin Luther hat einen wunderbaren Spruch gesagt. Ich habe heute so viel zu tun, da muss ich viel mehr beten. Klingt paradox, aber ist wahr. Ich habe euch als Erinnerung für heute Abend ein Blatt mitgebracht. Da findet ihr auf der einen Seite ein Gedicht. Es ist mit der Überschrift versehen, Zeit ist Gnade. Und ich dachte, dieses Gedicht fasst diese Predigt heute Abend einfach nochmal richtig gut zusammen. Auf der anderen Seite findet ihr dann einen sogenannten Zeitgutschein. Da könnt ihr euch inspirieren lassen. Wem wollt ihr so einen Gutschein vielleicht mal schenken? Überlegt euch mal, was ihr verschenken wollt, was in dieser Zeit passieren darf. Nehmt euch auch mehr als einen, als kleine Erinnerung an diese Predigt heute Abend. Und während wir das austeilen, würden wir ein nächstes Lied singen, das dieses Thema einfach auch nochmal mit aufgreift. Meine Zeit steht in deinen Händen. Unser Herr Jesus, der segne euch und behüte euch. Er lasse sein Angesicht leuchten über euch und er sei euch gnädig. Und er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Geht hin unter dem Segen des Herrn. Amen. Amen. Ich wünsche euch